Deutschlandfunk. Der Tag.
Die kam echt kein Moment zu früh, diese Einigung. Sonst wäre das nichts mehr geworden mit dem Bürgergeld. Also zumindest nicht bis zum 1. Januar. Diese Einigung ist aber vor allem ein Kompromiss. Und da stellt sich dann doch die Frage, was von der ursprünglichen Idee dieses großen Systemwechsels noch übrig ist. Also weg von Hartz IV hin zum neuen Miteinander auf Augenhöhe, wie es hieß. Oder gibt's jetzt einfach nur einen neuen Namen? Und eine Partei zu gründen, das ist in Deutschland quasi ein Kinderspiel. Ich zitiere da mal den Bundeswahlleiter bzw. seine Website. Die Gründung einer Partei ist nach dem Grundgesetz frei und bedarf keines konstitutiven staatlichen Aktes. Spannend wird's dann aber wohl, ob eine neue Partei auch irgendwas oder irgendwen bietet, das Wählerinnen sonst nirgends finden. Ist das beim neu gegründeten Bündnis Deutschland der Fall? Und zu was will die Partei eine Alternative sein? Zur Union oder zur Alternative für Deutschland? Der Tag am 22. November 2022 mit Sarah Zerback. Hi. Ich weiß es nicht, aber schön, dass wir zusammengekommen sind. Freut mich wirklich sehr. Genau.
Jetzt ist hier der Kollege Münchenberg, der will auch noch was.
Nein,
was
will
der
auch
noch, jetzt noch?
Der will auch noch in der Tag.
Was willst du denn noch? Ja, aber ich bin gerade schon im Podcast, ja, und da kommst du hier dazwischen.
Du bist im Podcast, dein Handy aus.
Ja, ist er aus. Ich gehe nur kurz rein, weil du es bist. Schick mir nochmal irgendwie 2, 3 schöne Worte dazu. Ich muss nachher um 17 Uhr drüber reden und habe keine Ahnung. Ja, danke. So, das war's.
Oh Mann, Volker.
So läuft das hier bei uns.
Ja, aber das muss ich doch jetzt im Podcast drin lassen. Oh, jetzt bringst du mich hier in Nöte. Das kann ich nicht rausschneiden. Das geht einfach nicht. Volker, schön, dass wir beide hier noch zusammenkommen, dass jetzt alle mobilen Endgeräte aus sind und dass wir über das wichtige Thema dieses Tages sprechen können. Das freut mich wirklich sehr. Ich würde auch noch mal sowas wie eine kleine Anmoderation nachreichen. Ich fand es tatsächlich ganz interessant. Ich sitze ja hier in Köln, aber die Choreografie, die ist auch mir hier nicht entgangen. SPD, Grüne, FDP und Union. Die haben ja fast alle zeitgleich ihr Spitzenpersonal heute vor die Kameras geschickt, um zu verkünden, ja, wir haben uns geeinigt und das eben nach doch monatelangem wirklich erbittertem Streit mit ziemlich harten Bandagen auch, einer ordentlichen Portion Populismus haben wir hier im Podcast auch thematisiert an der einen oder anderen Stelle. Und jetzt also dieser Kompromiss, Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Lass uns doch mal zusammen die dicksten Konfliktpunkte zusammen durchgehen und einfach mal schauen, was jetzt heute daraus geworden ist. Also Stichwort Sanktionen. Da hat die Union ja vor allem viel Druck gemacht und gefordert, dass da mehr Sanktionen kommen als eben ursprünglich geplant. Haben die sich da durchgesetzt?
Naja, aus Unionssicht kann man schon sagen, dass man sich in den wesentlichen Punkten, die in der Kritik standen, durchgesetzt hat. Friedrich Merz hat das ja auch heute gleich mehrfach betont, auch zu seiner Überraschung. Auf der anderen Seite, es war ja klar, nach dem Scheitern im Bundesrat war es ja unabdingbar, dass es einen neuen Kompromiss geben muss, wenn die Reform überhaupt noch Chance haben sollte. Ein Stück weit hat mich das heute auch überrascht, weil eigentlich konnte man so nach den Tonlagen, die es auch gestern noch aus der Union gab, wo man das Gefühl hat, da wird die Koalition noch vor sich hergetrieben. Da war Friedrich Merz noch in einer ganz anderen Tonlage zu hören, nach dem Motto, wenn diese Punkte nicht erfüllt werden, dann wird es keine Zustimmung geben, weder im Vermittlungsausschuss, dann noch später im Bundesrat. Und man hatte ja schon diese Arbeitsgruppe eingesetzt, die sollte ja dazu da sein, einen Kompromiss vorzuformulieren, weil der Vermittlungsausschuss, wenn er es zeitlich schaffen wollte, ja auch nicht ewig tagen kann. Da wurde jetzt erstmal eine Sitzung für morgen Abend angesagt und da sollte dann dieser gordische Knoten durchschlagen werden. Insofern war klar, dass diese Arbeitsgruppe jetzt wirklich die zentrale Aufgabe hatte, da die wesentlichen Punkte wirklich neu zu formulieren, und das haben sie auf 3 Seiten, die mir hier vorliegen, auch getan. Das sind dann die Änderungsvorschläge, die es gibt, rot markiert, damit auch gleich deutlich wird, wo denn was passiert. Und dann sind es genau die Punkte, die du schon erwähnt hast. Also die Sanktionen. Es wird jetzt Sanktionen von Anfang an geben, wenn auch in gestaffelter Form. Die Vertrauenszeit von 6 Monaten, die soll gänzlich entfallen. Da waren ja besonders die Grünen sauer. Wir können ja vielleicht gerade noch mal hören, was Britta Hasselmann dazu gesagt hat. Die hat sich darüber nämlich heute ziemlich aufgeregt. Ich spiele das gerade noch mal ein, wenn du das erstattest.
Wir haben jetzt auf diese Vertrauenszeit verzichtet, um einen gemeinsamen Kompromiss, tragfähige Lösung und auch Mehrheiten im Vermittlungsausschuss zu finden. Das bedauere ich. Aber wir haben den Kern des Gesetzes gehalten. Und das ist gut und wichtig so.
Und damit beschreibt sie, glaube ich, die Kollegin Hasselmann wirklich den zentralen Punkt des Kompromisses. Während die Union sich zugutehalten kann, beim Schonvermögen, bei der Vertrauenszeit und bei den Sanktionen nachgebessert zu haben, sagen die Koalitionäre, auf das, worauf es uns ankommt, dass wir die Langzeitarbeitslosen nicht mal in irgendeinen Job stecken, wie das vorher der Fall war mit dem Vermittlungsvorrang, sondern dass wir jetzt qualifizieren, weiterbilden, die Menschen abholen, ihnen auf Augenhöhe begegnen. Diese Kernpunkte bleiben aus Sicht der Koalitionäre erhalten und insofern könnte das am Ende wirklich ein gelungener Kompromiss sein.
Okay, du lässt mir aber auch wirklich gar keine Chance, meine Frage zu stellen. Das würde mich doch tatsächlich interessieren. Das ist doch wirklich die Frage, die allen unter Nägeln brennt. Ne? Bekommt das Ganze jetzt nur einen neuen Namen oder ist das dieser Systemwechsel, den ja vor allem die SPD auch wollte? Ne? Vielleicht auch so ein bisschen, um das Hartz-IV-Trauma loszuwerden. Ist da jetzt so viel anders? Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen detaillierter auch erklären.
Ja, da ist schon ein gutes Stück weit anders. Also gerade der zentrale Punkt, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, mit diesem Vermittlungsvorrang. Die ganzen Hartz-IV-Gesetze stammen ja auch noch aus einer Zeit, als wir eine relativ hohe Arbeitslosigkeit hatten, mit 4,5 Millionen Arbeitslosen in der Spitze im Jahr 2005, als das Ganze dann in Kraft getreten ist. Und auch der Arbeitsmarkt hat ja nicht das hergegeben, was er heute hergibt, wo halt überall händeringend Leute gesucht werden. Und dann hatte Hartz-IV schon eine Bedeutung, dass für viele Menschen, die unverschuldet arbeitslos wurden, auch ein Jahr arbeitslos blieben, schon auch zu einem Verarmungsprozess geführt hat, weil die Vermögen früher angerechnet wurden, weil man Jobs annehmen musste, mit denen man nichts zu tun hatte. Und darunter hat ja, du hast es erwähnt, gerade die SPD erheblich gelitten. Das war ja wirklich ein Trauma für die Sozialdemokraten, obwohl es ein gewisser Modernisierungsprozess damit schon auch einherging, was die Vermittlung anging. Aber genau das hat man jetzt versucht abzustellen mit dem Vermittlungsvorrang. Es soll eben nicht mehr geschaut werden, welcher Job liegt hier gerade auf der Straße, wo können wir X oder Y dann schnell hinstecken, sondern es soll geschaut werden, wen haben wir da vor uns, welche Qualifikationen bringt die Person mit, was können wir möglicherweise anstellen, damit jemand in einem dauerhaften Job am Ende wieder landet. Und da sind ja nun mal die Arbeitsmarktumstände im Moment deutlich bessere, als die vor 10, 15 Jahren noch der Fall waren. Und da muss natürlich, und das ist ein Punkt, der auch unterschlagen wird, ein erheblicher Bewusstseinswandel auch in den Jobcentern einhergehen, weil auch die sind ja lange darauf konditioniert gewesen, die Menschen schnell in Arbeit zu vermitteln. Das soll nicht mehr der Fall sein, sondern Qualifizierung und Weiterbildung sollen ein anderes Niveau erhalten. Und da kann man nur hoffen, dass das am Ende auch schnell umgesetzt wird. Dann wäre es wirklich eine schnelle Qualität. Ich fasse mich jetzt mal kürzer für dich.
Ja, einfach weil mich noch rasend interessieren würde. Also wir haben die Britta Hasselmann von den Grünen gerade gehört und du hast das auch so eingeordnet, dass das schon ja auch ein Herzensprojekt ist und auch ein Punkt war, den die Grünen ganz wichtig fanden, eben zu sagen, wir arbeiten da nicht so sehr mit diesem Sanktionsmechanismus, sondern wir wollen eben gerade mehr Vertrauen aufbauen zwischen Kunden und dann eben den Betreuern im Jobcenter. Sie hat das jetzt irgendwie, finde ich, so politikerinmäßig ganz gut versucht, irgendwie jetzt zu verkaufen an so einem Tag. Aber mal ganz im Ernst, kann das gelingen, dieser Bewusstseinswandel, den du gerade schilderst, wenn es jetzt zum Beispiel dann doch wieder schneller Sanktionen geben sollen? Wie schätzt du das ein?
Naja, das ist ein zentraler Punkt. Ich war vor einer Weile mit Arbeitsminister Hubertus Heil ja noch auf Sommerreise, ist jetzt schon ein bisschen her, es ist ja kühler geworden in den Tagen, aber da waren wir auch in so einem Ausbildungszentrum für Langzeitarbeitslose und da war eine Ausbilderung, die mir tatsächlich gleich ungefragt gesagt hatte, ja, wenn die Sanktionen jetzt wegfallen, dann hat das auch viel damit zu tun, wir leben das jetzt schon, die Leute kommen nicht mehr, weil sie keine Sanktionen befürchten müssen, obwohl wir hier Angebote machen, damit sie weitergebildet und qualifiziert werden. Und das ist natürlich ein Punkt. Und da kann man jetzt nur sagen, man kann nur hoffen, das wissen wir im Moment nicht, dass dieses neue Bürgergeld auch zu geänderten Verhaltensmustern in der Zeit führen wird. Also, dass die Menschen merken, okay, sie werden nicht gleich oder nicht so stark sanktioniert, sie werden nicht in irgendwelche Jobs gesteckt, sondern da gibt es konkrete Angebote, um überhaupt erstmal Jobs anzunehmen. Da gibt es neue Hinzuverdienstgrenzen, gerade für junge Menschen, die deutlich höher sind, als sie bislang waren, sodass sie auch einen Anreiz geben könnten, Arbeit anzunehmen. Denn das Problem bei den Langzeitarbeitslosen, über die wir reden, ist ja gerade bei Jugendlichen, dass 2/3 davon noch nicht mal eine abgeschlossene Berufsausbildung, geschweige denn Schulausbildung oder einen Schulabschluss haben. Das heißt, das sind ganz andere Kriterien, die man da ansetzen muss, um diese Menschen mal auf einen Arbeitsmarktpfad zu schicken. Und da gibt es schon die Hoffnung, auch seitens der Jobcenter, dass man mit neuen Qualifizierungs- und Hilfsangeboten oder Weiterbildungsangeboten deutlich weiterkommt als bislang.
Jetzt haben wir auf der einen Seite gehört, Auszubildende, Jugendliche, auch Langzeitarbeitslose hast du angesprochen. Lass uns doch mal auf die blicken, die vielleicht jetzt, ich sag mal, eher so kurzfristiger arbeitslos werden, auch in diesen ja wirklich schwierigen Zeiten. Die sollten ja und deren Vermögen vor allem sollte ja geschont werden, eben gerade in dieser, ich habe letztens den Begriff Polykrise gelernt, den finde ich ganz gut. Also es ist mehr als eine Krise, die uns hier gerade beschäftigt. So, und dass man dann nicht sofort eben alles ans Amt, an den Staat auch zahlen muss, nur um sozusagen in diesem System dann auch angekommen zu sein. Also dass man eben so ein Schonvermögen hat. Gibt es das noch oder ist das jetzt auch diesem Kompromiss zum Opfer gefallen? Wie sieht's da aus?
Ja, das Schonvermögen gibt es noch. Das wurde ja gerade während der Corona-Zeit angehoben auf 60.000 Euro für eine Einzelperson und 30.000 für jedes weitere Haushaltsmitglied. Und die Koalition hätte das gerne fortgeschrieben, weil sie sagt, dadurch ersparen wir uns den Stress, nach einem Jahr die Menschen wirklich in diese Auseinandersetzung mit den Jobcentern zu bringen. Was darf ich noch an Vermögen behalten? Wie sieht es nach der Wohnungsgröße aus? Und deswegen sollte das Ganze ja auf 2 Jahre verlängert werden, auch mit den Fristen, weil man sagte, ein Großteil der Langzeitarbeitslosen kann tatsächlich in diesem zweiten Jahr dann doch noch mal vermittelt werden. Und dann wäre es gut, wenn man den Menschen diesen Stress erspart. Aber da wollte die Union eben nicht mitgehen. Und deswegen wurde jetzt der neue Kompromiss gefunden. Das Vermögen wurde auf 40.000 Euro pro Einzelperson reduziert und 15.000 Euro für jedes weitere Familienmitglied. Und das Ganze ist jetzt auch auf 1 Jahr verkürzt worden. Also der Stress, der mögliche, setzt dann wieder ein bisschen früher ein. Aber das ist nun mal die Logik des Kompromisses, dass man sich eben darauf einlassen musste, wobei die Zahlen immer noch recht anständig sind. Denn auf der anderen Seite, wer länger als 1 Jahr arbeitslos ist, der hat selten noch ein Vermögen von 40.000 Euro, weil dann doch viele zusätzliche Kosten auf einen zukommen.
Bei diesem Kompromiss, wie du ihn jetzt schilderst, da kann man sicher so ein bisschen an einer Hand abzählen, wer sich da jetzt vielleicht so ein bisschen feiert als Gewinner und wer vielleicht dann doch auch in den Tisch beißt, weil es dann doch nicht so gekommen ist, wie ursprünglich mal geplant. Wie fallen denn so die Reaktionen aus?
Naja, Verhalten bei der Koalition, weil sie natürlich dann doch Zugeständnisse machen musste. Gerade bei der SPD ist man da noch ein bisschen vorsichtig. Auch Christa Hasselmann haben wir ja vorhin schon gehört mit der Vertrauenszeit. Auf der anderen Seite eine gewisse Euphorie bei der Union, die sogar dahin geht, dass Friedrich Merz heute schon mehr oder weniger die Zustimmung signalisiert hat. Da hören wir vielleicht nochmal kurz rein.
Damit ist das Gesetz, so wie es jetzt in dieser Form vorliegt, aus unserer Sicht zustimmungsfähig. Ich werde in einer Sondersitzung der Bundestagsfraktion morgen Abend, wenn der Vermittlungsausschuss zu einem genauso lautenden Ergebnis kommen sollte, vorschlagen, dass wir dann in einer entsprechenden Beschlussfassung des Deutschen Bundestages diesem Vorschlag des Vermittlungsausschusses zustimmen.
Damit, das Sarah lässt also erahnen, dass es am Ende der Vermittlungsausschuss nur noch eine Formalie sein wird, dass es da höchstens noch um Nachkommafragen gehen wird, aber nicht mehr um die grundsätzlichen Details.
Ja, und dann war es ja heute auch der richtige Tag, um das in den Podcast der Tag zu bringen und zu thematisieren. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das für uns sortiert und eingeschätzt hast, Volker.
Bitte gerne.
Ja, super. Und ich entlasse dich jetzt in...
Du schneidest es schön hier, unser
Ich versuch's. Ich kann auch nicht zaubern, Volker. Seit dem Wochenende haben wir eine Partei mehr, das sogenannte Bündnis Deutschland. Das hat sich heute dann offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt und Nadine Lindner, meine Kollegin aus dem Hauptstadtstudio, die hat sich das für uns angeschaut. Frage ich mich natürlich, hat die Welt darauf jetzt nur gewartet? Also frage ich nicht mich, sondern frage ich dich, Nadine, wie muss ich mir diese Pressekonferenz vorstellen? Was war da los?
Also die Pressekonferenz kam im Setting heute Vormittag erstmal relativ klassisch daher, würde ich sagen. Die neue Partei, die jetzt im Entstehen ist, Bündnis Deutschland, hatte sich einen Konferenzraum gemietet in einem Hotel, Maritimhotel hier in Berlin-Mitte, direkt an der Friedrichstraße. Relativ kleiner Raum, der war dann aber auch pickepacke voll mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen so aus der Hauptstadtpresse, ein paar journalistischen Kollegen, die ich persönlich noch nicht kannte und natürlich dann halt auch den Parteivertretern. 5 Mitglieder des neu gewählten Bundesvorstands waren da und so ein paar Leute, die ich schon kannte von anderen Gesprächsrunden vorher, die im Hintergrund mitarbeiten. Naja, und dann hat man dann doch 1,5 Stunden zusammengesessen, was dann halt auch heißt, man hatte dann doch relativ viele Fragen dann auch zu klären, organisatorischer Natur, aber natürlich auch inhaltliche Ausrichtung etc. pp. Also da wurde dann doch auch recht rege diskutiert. Und was man vielleicht noch sagen soll, die Gründung war am Fulda, war in Fulda am Wochenende, wobei man auch sagen muss, dass es Fulda war, war dann wohl eher Zufall. Es ist jetzt nicht so, dass es einen regionalen Schwerpunkt zum Beispiel in Hessen gibt.
Okay. Mich interessiert ja auch mal, also jetzt weiß ich, wer sich dafür interessiert hat, ne, für diese Parteineugründung, aber wer ist das denn, diese Partei? Wer stand da zusammen? Sind da auch bekannte Gesichter drunter gewesen zum Beispiel?
Nein, das war eigentlich bis heute für mich einer der Punkte, die mich interessiert haben, zu dieser Pressekonferenz auch zu gehen, ob in Anführungszeichen prominente Gesichter dabei sind. Es sind so ein paar Namen, die flogen vorher schon mal gerüchteweise, so ein bisschen Namen, die durch den Raum geworfen wurden. Zum Beispiel Hans-Georg Maaßen, der noch CDU-Mitglied ist, der ehemalige Verfassungsschutzchef, der jetzt aber auf verschiedenen Plattformen durchaus auch ja Inhalte äußert, die verschwörungstheoretische Anklänge haben, auch ich finde radikale Untertöne haben. Ob er vielleicht dann auch eines der Gesichter wird und dann so im letzten Moment quasi als Überraschung aus dem Hut gezaubert wird. Nein, er war heute nicht dabei. Es ist danach gefragt worden und da hieß es nein. Es gab da im Vorfeld auch keine jetzt offizielle Anfrage, weder von der einen noch an die andere Seite, damit auch keine Absage. Man hat sich aber so ein Hintertürchen offen gelassen, hat gesagt, naja, wenn das Projekt dann größer und erfolgreicher wird, vielleicht findet ja der eine oder andere dann auch noch Interesse daran. Werner Patzelt, der Politikprofessor aus Dresden, der relativ viel sich zu Pegida, Klammer auch mit positiven Untergründen, sich zu dieser islam- und asylfeindlichen Protestbewegung geäußert hatte. Der wurde genannt, der ist aber da auch nicht aufgetaucht. Also das heißt, diejenigen, die heute dort saßen, 5 Leute, Mitglieder des neuen Bundesvorstands, sind allesamt wirklich unbekannte Gesichter. Steffen Große ist neu gewählter Vorsitzender. Der kommt aus Dresden, ist dort tätig, schon seit langen, vielen Jahren im Kultusministerium, also das heißt, die für Schulen, aber auch Berufsschulen tätig sind, hat früher als Journalist gearbeitet, ist Mitte 50, war lange bei der CDU, ist in den 2000er Jahren ausgetreten, war dann länger bei den Freien Wählern, ist auch dort ausgetreten und ist jetzt bei dieser Partei Neugründung dabei. Niklas Stadelmann kann man vielleicht noch nennen, der so ja die Rolle des Generalsekretärs innehat, ist noch keine 30 Jahre alt, ist 28 Jahre alt, war in der CSU, war dann ja bei einer Kleinstorganisation der christdemokratisch-liberalen Plattform kommt sozusagen aus diesem Spektrum. Also das heißt, man sieht starke CDU-Lastigkeit, aber es sind auch Ex-AfDler dabei. Circa 50 Gründungsmitglieder waren in Fulda dabei. Man plant jetzt so gut 4-stellige Parteimitgliederzahlen zu haben, das heißt über 1000, aber erst seit gestern, seitdem man die Registrierung dann auch beim Bundeswahlleiter hat, können überhaupt die Anträge offiziell gestellt werden. Also das heißt, man muss jetzt tatsächlich auch sehen, wer da noch so dazukommt, wie groß die Partei tatsächlich wird.
Ob es noch das ein oder andere Zugpferd vielleicht dann doch noch geben wird. Was wollen diese ersten Parteimitglieder denn und wen wollen die erreichen?
Also da schält sich so ein bisschen raus. Ich glaube, es lohnt sich auf so 3 Kernbegriffe zu schauen, die man recht prominent vor sich herträgt, die zum Beispiel auf den Infomaterialien hier abgedruckt sind oder die auch zum Beispiel auf dem großen Banner standen, was man aufgestellt hatte bei der Pressekonferenz. Das ist Freiheit, Wohlstand, Sicherheit. Das sind so die 3 Hauptbegriffe. Das heißt, Freiheit im Sinne von der Staat ist ein liberaler Freiheitsbegriff. Der Staat soll relativ wenig in die Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger eingreifen. Man möchte sich auch zum Beispiel dagegen verwehren, so mit Subventionen, Anreizen oder Verboten Menschen zum Beispiel dazu zu bringen, ein E-Auto zu kaufen oder in ein Einfamilienhaus zu ziehen oder halt auch nicht. Das solle dann einfach jeder individuell selber entscheiden. Interessant finde ich diesen Begriff Wohlstand, weil da hat sich dann doch rausgestellt in der Pressekonferenz, dass das so ein Punkt sein könnte, der die Partei beschäftigt, nämlich dass es um Wohlstandsverlustängste geht, die man adressieren möchte, dass man auch diejenigen so als Ziel Gruppe im Blick hat, zum Beispiel Familien, die 2 Kinder haben, sich ein Häuschen gebaut haben, den Kredit abbezahlen, dieses Häuschen, diese ganze Lebensplanung im Vertrauen darauf ausgerichtet haben, dass die, Zitat wörtlich, die Dinge so weiterlaufen wie immer. Und jetzt stellt man fest, anderes Zinsumfeld, Inflation, Energiepreiskrise, auch noch nicht durchschlagend auf den Arbeitsmarkt, aber das könnte natürlich halt auch kommen, dass die Dinge eben nicht so weiterlaufen wie immer und dass da jetzt auch Angst vor einem Wohlstandsverlust herrscht. Das möchte man adressieren. Ansonsten hat man 11 Seiten Kurzprogramm aufgeschrieben. Meiner Ansicht nach ist das doch wirklich noch sehr skizzenhaft. Ich finde auch in Teilen wirklich lückenhaft, was man dort aufgeschrieben hat. In Zeiten wie diesen begnügt man sich mit wirklich 9 Zeilen zur Außenpolitik. Und da heißt es dann unter anderem, fundamentales Ziel unserer Außenpolitik muss eine Welt frei von Kriegen und Krisen sein. Da wird man wenige Menschen finden, die da jetzt sagen, ja, natürlich, Weltfrieden finde ich gut, aber man bleibt dann doch, finde ich, auch etwas schuldig, wie man das eigentlich umsetzen will. Ich habe vorhin mit einer Kollegin hier so ein bisschen in der Teeküche drüber geredet und wir kamen dann so ein bisschen so auf den Begriff, ja, das ist so Fliesentisch und Weltfrieden. Also es heißt so ein bisschen so eine heile Welt, heile Familienwelt und dann halt aber auch der Weltfrieden noch mit dazu. Man muss mal schauen, es ist aber auch leider noch unklar, bis wann das endgültige Programm stehen soll. Man möchte Bürgerinnen und Bürger, Parteimitglieder, aber auch unabhängige Experten beteiligen. Ich kann schlicht und ergreifend nicht sagen, wann da auch noch weitere ausformulierte Kernsätze dann vorgelegt werden.
Wäre ja gut, wenn die spätestens da wären, wenn sich die Partei dann auch das erste Mal zur Wahl stellt. Wann soll das denn voraussichtlich sein? Also wann kann man diese Partei, wenn man denn möchte, das Bündnis Deutschland zum ersten Mal wählen?
Das wird sehr wahrscheinlich der 14. Mai 2023 sein. An diesem Tag, alle Bremerinnen und Bremer, die werden natürlich wissen, was da passiert, aber noch für das bundesweite Programm natürlich, da findet die Landtagswahl in Bremen statt. Und das wird dann auch die erste Wahl sein, zu der man dann antreten möchte. Kleiner Hinweis noch für die Berlinerinnen und Berliner. Am 12. Februar wird hier in Berlin die Wahl wiederholt. Stimmt. Aber dadurch, dass es eine Wiederholung ist, können auch nur die Kandidatinnen und Kandidaten, die Parteien antreten, die 2021 schon dabei waren. Damit ist Bündnis Deutschland auch raus, weil die Partei es damals noch nicht gab. Und interessant ist auch, wenn man sich das bremische Wahlrecht anschaut, gibt es da einen Punkt, der das wirklich interessant macht, weil Bremerhaven, was ja auch Teil des Bundeslandes Bremen ist, das gilt sozusagen als Sprungbrett für Splitterparteien, weil in Bremerhaven die 5%-Hürde separat gilt. Also das heißt, wenn man in die bremische Bürgerschaft will, muss man jetzt nicht im ganzen Bundesland Bremen über 5% kommen. Es reicht, wenn man das in Bremerhaven tut. Und das hat schon einige Klein- und Kleinstparteien dort in die Bürgerschaft katapultiert. Zum Beispiel die DVU, die Gruppe Bürger in Wut oder auch zum Beispiel die Gruppe Bürger in Wut. Es könnte also sein, wenn man vielleicht einen regional überzeugenden Kandidaten findet, dass das dann der Hebel sein kann, der Bündnis Deutschland dann in ein erstes Landesparlament katapultiert. Ich bin aber tatsächlich ein bisschen skeptisch, ob das wirklich gelingt.
Und da muss man natürlich nochmal gucken, was hat das für eine Strahlkraft oder auch nicht im Rest der Republik. Du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, so eine kleine Schnittmenge personell gesehen, die gibt es durchaus zur AfD, jetzt unter den Gründungsmitgliedern. Wie will denn die neu gegründete Partei verhindern, dass da jetzt nicht radikale oder extreme Kräfte diese Partei kapern?
Das ist ein Punkt, da sind sie auch heute danach gefragt worden. Wie will man eigentlich verhindern, dass quasi in Anführungszeichen Nazis und Spinner diese Partei übernehmen? Das ist auch was, was sie durchaus bei der AfD, also auch die Gründer und Gründerinnen von Bündnis Deutschland, auch bei der AfD sehen, auch ihr attestieren, dass sie nämlich von Extremisten unterwandert, übernommen worden ist, damit ja sich auch diskreditiert hat im Parteiensystem, nicht koalitionsfähig ist. Also das sieht man schon bei der AfD sozusagen als warnendes Beispiel. Man versucht das über so ein paar Punkte zu regeln. Unter anderem, man möchte relativ hohe Mitgliedsbeiträge von 180 Euro pro Jahr ansetzen. Das heißt, dass die Partei quasi nicht gestürmt werden kann. Einzelne Landeskreisverbände, die ja dann von ganzen Klicken übernommen werden können, die dort neue Mehrheitsverhältnisse herstellen. Man möchte das auch regeln mit einer Probemitgliedschaft, sodass man in dieser Partei erstmals die ersten 2 Jahre auf Probe überhaupt nur Mitglied ist. Dann wird man quasi auf Herz und Nieren geprüft und wer sich extremistisch äußere, der werde dann auch wieder rausfliegen. Ich habe dann gefragt, naja, was ist denn für Sie extremistisch und was ist denn zum Beispiel noch freie Meinungsäußerung? Das ist ja ein Thema, was die AfD auch in puncto Verfassungsschutz ja immer wieder beschäftigt. Da blieb man meines Erachtens noch ein bisschen vage und man möchte auch, dass der Bundesvorstand der Partei stärkere Mitsprache bei Mitgliedsanträgen, bei Mitgliedskandidaten dann hat. Also das heißt, dass das nicht so sehr in der Hand von Kreis- bzw. Bezirksvorständen ist, Landesvorständen, um da nicht so Insellösungen entstehen zu lassen. Ich habe aber das Gefühl, das ist ein Punkt, da wird noch einiges auf die Partei zukommen, auch an so, naja, wie soll ich es nennen, Abwägungsentscheidungen, was sind noch zulässige Meinungsäußerungen und was will man eben nicht mehr. Grundsätzlich ist es schon so, dass Sie auf das Rechts-Mitte-Rechts-Wählerspektrum abzielen. Sie haben auch heute eine INSA-Umfrage mitgebracht, Bündnis Deutschland. Da wurden Mitte November 2000 Personen befragt. Und da hieß es unter anderem, dass Wähler sich potenziell mehrheitlich rechts der Mitte sehen. Die meisten sind diejenigen, die AfD-Wähler oder beziehungsweise Sympathisanten sind. Danach kommt CDU, Linke, aber auch SPD ist dabei, FDP. Also man versucht sich auf so ein breites Spektrum auch einzuschießen und man versucht, drei Themen in den Vordergrund zu stellen. Man hat eine Potenzialabfrage gemacht und da hieß es dann, 45% der Befragten, die hätten gesagt, sie könnten sich potenziell vorstellen, eine Partei zu wählen, die gegen die Verwendung von Gendersprache ist, für Steuersenkungen und für bezahlbare Energieversorgung. Und da sieht man auch schon so ein bisschen, wo es programmatisch hingehen soll. Man hat mehrfach betont heute, dass Vernunft vor Ideologie gestellt werden soll, dass es um den gesunden Menschenverstand geht, pragmatische Lösungen etc. pp.
Gesunder Menschenverstand, da zieht sich bei mir aber auch erstmal alles zusammen. Das ist auch nicht mehr so ganz unbelastet. Aber du hast jetzt gerade gesagt, man will verhindern, dass radikale Kräfte angezogen werden. Was ist denn zum Beispiel mit den moderaten Kräften aus der AfD? Wir haben ja gestern erst wieder gesehen, dass eines der prominenten Mitglieder des Bundestages auch, beziehungsweise der Fraktion und der Partei, ist ja ein Mitglied, eine Abgeordnete aus Hessen gewesen, die Joanna Kotar, dass die ausgetreten ist. War die heute auch da? War die interessiert?
Nein, die war heute nicht da. Sie ist gestern offensichtlich auch danach gefragt worden. Sie hat erstmal gesagt, sie wolle in Berlin konstruktive Politik machen. Joanna Kotar will ja auch ihr Bundestagsmandat erstmal behalten. Sie hat, ob es jetzt parteipolitisch irgendwie weitergeht, das hat sie gestern noch nicht gesagt. Sie hat nur so Andeutungen gemacht, unter anderem gegenüber den Kollegen von der Tagesschau, dass es eine Vernetzung der konservativen und liberalen Kräfte im Land brauche und daran arbeite sie. Was dann am Ende bei rauskommt, ist unklar. Man darf aber vielleicht nicht vergessen, vielleicht gibt es tatsächlich so ein Gelegenheitsfenster für Joanna Kotar und Bündnis Deutschland, die hessische Landtagswahl, die im Herbst 2023 stattfinden wird. Bayern wählt dann ja auch noch im Herbst 2023. Vielleicht könnte das eine Variante sein. Im Moment sind es tatsächlich, muss ich sagen, reine Spekulationen. Es könnte so sein, dass vielleicht moderate Kräfte das als Alternative, ja, zur Alternative für Deutschland sehen. Diejenigen, die eigene Parteien gegründet haben, wie Bernd Lucke oder auch Frauke Petri, haben damit ja ziemliche Bauchlandungen hingelegt. Und auch diejenigen, die zum Beispiel zur Zentrumspartei gegangen sind, sind ja dann auch teilweise wieder ausgetreten. Auch die Zentrumspartei ist ja nur eine Kleinstpartei. Also da sieht man noch relativ frei flottierende Kräfte, heimatlose Kräfte. Ich würde mich da im Moment noch nicht festlegen wollen. Und ich glaube, was dann halt auch interessant wird oder spannend wird für Bündnis Deutschland ist, finden die ein Alleinstellungsmerkmal? Finden sie ihr Schlagwort, ihr Thema, wie zum Beispiel damals bei den Grünen das Ökologiethema oder dann auch 2013 bei der Gründung der AfD, zuerst die Eurokritik, später dann der Schwenk zu dieser eher kulturalistisch Anti-Islam, Anti-Asyl-Politik. Gelingt es Bündnis Deutschland vielleicht mit so einer Wohlstandsinflationsangst hier ein Thema zu setzen, um sich im Parteienspektrum festzusetzen? Das muss sich tatsächlich noch zeigen und im Kern müssen es dann ja auch die Wählerinnen und Wähler entscheiden, ob sie dieses Politikangebot für überzeugend halten oder halt nicht.
Absolut. Aber nach dieser Entscheidung da gestern in der AfD, da würde mich doch abschließend tatsächlich nochmal interessieren, was das jetzt so mit dieser Partei macht. Also da hat sich jetzt was Neues gegründet. Auf der anderen Seite ist schon wieder ein prominentes Mitglied ausgetreten. Das kann man ja nicht alles nur auf eine persönliche Entscheidung sozusagen damit erklären. Es gibt ja auch viel Kritik, die auch Joanna Kotar mit der Partei verknüpft hat. Was alles macht das mit der AfD?
Ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen schauen zwischen innen und außen. Also das, was man gestern gehört hat, zum Beispiel morgens um 9:30 gibt es in den Sitzungswochen immer so eine Presserunde, so ein Pressegespräch, unter anderem mit Bernd Baumann, dem parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion. Klammer auf, das ist so ein Fraktionsmanager, der ganz viel sich um parlamentarische Vorgänge kümmert. Und da war mein Eindruck extrem schmallippig unterwegs. So nach dem Motto, naja, das komme ja immer wieder vor, dass diejenigen, die sich mit ihren Positionen Ambitionen und ihren ja vielleicht auch Karrierewünschen nicht durchsetzen könnten, dann halt eben die Konsequenzen ziehen. Da war man auch nicht bereit, so habe ich Ben Baumann verstanden, wirklich auf die von Johanna Kotar geäußerte Kritik einzugehen. Sie hat ja unter anderem gesagt, sie verlässt die AfD, weil man sich anbiedere an autokratische Systeme wie China, Russland oder auch den Iran, dass es korrupte Netzwerke innerhalb der Partei gebe. Kai Gottschalk, der jetzt wieder im Bundesvorstand ist, Bundestagsabgeordneter, der hat gesagt, ja, wenn sie als Frau einer gewissen Ellenbogenmentalität nicht standhält, dann ist sie in der Politik falsch. Also das heißt, da wird nochmal auch richtig nachgetreten. Auch Alice Weidel hat ja gestern nachgetreten. Sie hat gesagt, der Austritt komme viel zu spät. Kotar sei schon seit dem vergangenen Jahr kein positiver Vermögenswert mehr für die Bundestagsfraktion.
Also, da kommt der wirtschaftliche Background wieder durch.
Ja, wobei ich das natürlich schon jetzt bezogen auf einen Menschen wirklich auch, auch wenn man jetzt die politischen Positionen überhaupt nicht teilt, finde ich das halt schon ziemlich haarsträubend. Und man muss auch dazu sagen, es ist ja nicht so, dass dieser Austritt von Johanna Kotar vom Himmel fällt, sondern es lag schon lange so ein bisschen in der Luft. Und ich habe auch zum Beispiel selber, oder wenn Tino Chrupalla gefragt worden ist, auch mal in so Runden, in so Hintergrundrunden, dann hieß es eher so ein bisschen schmallippig, ach naja, Frau Kotar wäre ja eine ganz gute und solide Digitalpolitikerin, die würde ihre Sachpolitik machen. Das wäre doch alles in Ordnung so. Also man hat ihr keine große Karriere mehr zugebilligt, aber man hat eigentlich zumindest so ein bisschen vorne rum versucht, ihre Fachkompetenz da noch nach vorne zu stellen. Und das hat sich jetzt ziemlich gewandelt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, das haben die Kollegen von Tagesschau.de nochmal aufgeschrieben, dass so hinter vorgehaltener Hand und ohne sich namentlich zitieren zu lassen, sagen dann andere Bundestagsabgeordnete der AfD dann doch, dass Johanna Kotar recht hat mit ihrer Analyse und mit ihrer Kritik. Also da sieht man, das ist, finde ich, auch so, dass mein Eindruck von der Partei, dass so diese öffentlichen Streitigkeiten im Moment aufgehört haben, dass man das ein bisschen abstellen konnte innerhalb der Bundestagsfraktion, innerhalb des Vorstands, aber dass so das Rumoren unter der Oberfläche die grundsätzlichen Probleme bei weitem noch nicht behoben sind.
Der Tag am 22. November 2022 und ja, war tatsächlich einer dieser Tage, die irgendwie anders angefangen haben, als sie geendet sind. Gut, das ist vielleicht häufiger der Fall, aber für die Podcastplanung hieß das, dass auch die Themenlage am Morgen noch eine andere war als jetzt. So ist das bei tagesaktuellen Formaten. Das Bürgergeld, wer hätte gedacht, dass sich da auf den letzten Metern tatsächlich noch ein Kompromiss, eine Einigung abzeichnet, musste natürlich rein. Bin froh, dass das so spontan geklappt hat und ich bin froh, dass alle, die zugehört haben, das auch wirklich gemacht haben, mitgedacht haben, bedanke ich mich für Feedback, Anmerkungen und ja, vielleicht auch Anregungen zum Format. Möchte ich an der Stelle hier nochmal die E-Mail-Adresse hinterlegen, dertag@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns drüber. Danke, tschüss.